Hause.
Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin heute für euch an einem wunderschönen Sommertag. Und wir haben jetzt mal die Fenster hier zugemacht, um ein bisschen im Kühlen drinne zu bleiben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über Kultur. Das haben wir auch die letzten Sommer des Politopia und ABS-Magazins immer wieder gemacht. Das machen wir auch heute. Ich habe tatsächlich einen Gast, den ich, ich glaube, ich hatte keinen Gast schon seit Jahren hier in diesem Studio, weil wir keine Gäste empfangen dürfen. Aber ich begrüße jetzt erstmal hier Max Büttner. Hallo, sei gegrüßt, Max.
Hallo, Dada.
Ja, schön, dass du hier während der ganzen Sommerwerft Zeit gefunden hast, doch hier nochmal aufzutauchen. Und ihr habt es gerade rausgehört, wir sprechen heute über die Sommerwerft, aber nicht nur über die Sommerwerft. Wir sprechen über eine ganz spezielle Produktion. Diese Produktion wurde die letzten, tippen jetzt mal, bitte verbesser mich, Max, 1,5 Jahren ungefähr am Arbeiten. Und zwar handelt es sich um Diaspora, eine zeitgenössische Tragödie. Und das Ganze ist mit Antagon Theateraktion und Onda d'Urto, einer Theatergruppe aus Nähe Rom. Und ja, diese Fusion hat jetzt die letzten 1,5 Jahre stattgefunden und darüber werden wir heute sprechen. Vorab aber möchte ich gerne ein Interview abspielen, das ich jetzt mit der Dame, die diese Idee auch eingebracht hat, beziehungsweise diese Idee ist eigentlich bei vielen schon gewesen, aber am Ende hat man dann gesagt, okay, lass uns doch mal die Idee letztendlich mal starten. Es handelt sich halt eben um Diaspora. Diaspora ist so ein bisschen positiv, negativ, vielleicht auch etwas in Frage zu stellen, wie eine Diaspora funktionieren kann oder was sie machen kann. Wir fangen heute erstmal mit dem künstlerischen, kulturellen Teil dieser Diaspora. Und ich habe jetzt einen Teil der Regie und Ideearbeit von Barbara Carvalho dieses Gespräch geführt, und zwar vor ein paar Tagen. Und das würde ich euch jetzt erstmal gerne abspielen. Also Diaspora, eine zeitgenössische Tragödie. Jetzt hier auf dem Protagon-Gelände in Fechenheim, Bergen-Enkheim. Und heute sprechen wir über Diaspora, eine zeitgenössische Tragödie. Das ist ein Stück, das am 5. und 6. August auf der Sommerwerft stattfinden wird. Das ist eine Fusion von zwei Theatergruppen, aber bevor wir da jetzt erstmal einsteigen, um ein bisschen über die Idee dieses Stücks zu sprechen, möchte ich jetzt erstmal gerne hier Barbara Carvalho begrüßen, weil sie ist einer der führenden Kräfte für dieses Stück. Sie ist auch einer der Regie. Hallo Barbara.
Hallo Dada.
Ja, schön, dass du jetzt trotzdem in dem ganzen Sommerwerft Jubel, Trubel Zeit gefunden hast, mit mir hier über dieses Stück zu sprechen. Diaspora, das ist ja schon so ein magisches Wort, das jetzt seit einigen Jahren immer in verschiedenen Kombinationen, aber diesmal ist es in einer anderen Form. Kannst du mir mal bitte sagen, woher diese Idee jetzt kommt? Ja, wer ist denn Onda d'Urto?
Also Diaspora, das ist zuerst für mich eine sehr persönliche Geschichte. Ich komme aus Brasilien. Ich lebe in Deutschland seit 2010. Und ich sage, ich lebe eigentlich in Antagon, eine internationale Theatergruppe in Frankfurt. Das war für mich immer wichtig, diese Geschichte, die ich einfach persönlich zu meinem eigenen Leben sozusagen einen Platz auf die Bühne zu haben. Ich habe selbst mein Solo entwickelt, Corpus Mundi. Ich habe unterschiedliche soziokulturelle Projekte im Rahmen von Antagon und Protagon entwickelt, in denen ich mit geflüchteten Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund gearbeitet habe, als Form sozusagen einer anderen Perspektive in der Theater- und der Tanzarbeit zu finden, in den Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, aber auch wie sie einfach eine andere Perspektive bringen für unsere künstlerische Arbeit. Das heißt nicht, dass wir diese Menschen helfen sollten, in diese Gesellschaft integriert, andersrum, wie wir für diese Menschen was lernen kann. Und das war für mich immer wichtig. Recherchiert seit 2019, das ist mein Thema in der Uni, Ich studiere zurzeit Choreografie und Performance, eigentlich ATW, Institut für Angewandte Theaterwissenschaft. Das ist ein International Program, also auf Englisch, in dem wir Fragen zum Dekolonialität in Tanz und Theater stellen, in Seminare und auch in der Praxis. Vor 2 Jahren, das war einfach wichtig, dass ich auch hier in der freien Szene diese Brücke bauen kann, dass wir nicht nur in der Uni diskutieren über solche Themen, aber auch wie Menschen vor allem, diejenigen, die nicht in diesem akademischen Kreis sitzen, von dieser Auseinandersetzung erleben kann. Und von daher, Diaspora ist eigentlich ein Forschungsprojekt, die wir hier in Antagon, Protagon seit 2020 führen. Also mitten in der Pandemie haben wir angefangen. Das steht eigentlich in der Rahmen europäischer Projekte. Erasmus Plus Creativity. Diese Projekte heißt Reconnect Dance and Theater in Dialogue with the Global South. Am Anfang, das war eigentlich die Idee, dass wir zusammenkommen, Antagon aus Frankfurt, Adorto Theater aus Rom. Wir sind 2 Gruppen, die in der freien Szene aktiv sind, mit den gleichen Entscheidungen, Theater im öffentlichen Raum spielen, also physisch Theater, Theater als demokratische Prozesse zugänglich. Das heißt, unsere Stück für ein breiteres Publikum, das nicht sprachbasiert, also das heißt, jeder kann verstehen, weil das für uns Körper ist eigentlich diese Archive, also diese Platz, in dem wir einfach mit anderen Menschen kommunizieren kann, eine Form von Verbindung. Verbindung, die nicht in die Grenze von Sprache steht. Und Diaspora, das ist genauso dieses Thema, ne? Das Verlust von Sprache, wie Menschen zusammenkommen. Und für uns war einfach wichtig, über Grenzen neu zu denken, europäische Grenzen. Das ist ein Stück, die steht, wie Sie gesagt haben, als Fragestellen, als Forschen, vor allem als Verantwortung, die wir einfach genommen haben, unabhängig von Bildung oder Vision. Wir dachten einfach, jeder Mensch, der Theater machen hat, jetzt diese Verantwortung, irgendwie diese Frage zu stellen. Wie lerne ich Theater? Wie produziere ich Theater? Welche Ästhetik bringe ich auf die Bühne? Wie können wir irgendwie durch diese Arbeiten einen Veränderungsprozess schaffen? Das Diaspora ist ein Weg als Antwort. Und das haben wir geschafft durch unterschiedliche Workshops, vom Tanz, Theaterworkshops. Wir haben Live-Musik entwickelt. Also wir wollen keine klassische Musik oder eine Musik, die irgendwie Interpretation oder ein Stereotyp vom Global zu sozusagen auf die Bühne lassen. Das war auch eine riesige Forschung, wie welches Lied oder welcher Gesang, wie kann man das singen, in welchem Kontext. Weil das war am Ende für uns wichtig, dass wir eigentlich live sind. Die Texte, also die auf der Bühne steht, das ist eine Mischung von unterschiedlichen Aktivisten, aber auch von unserer eigenen Perspektive. Was bedeutet Grenzen? Wie sehen wir jetzt die Situation? Also am Ende, ich sage einen Text auf Englisch. Das bezieht sich aus diesem Konflikt jetzt, Krieg in Europa. Eigentlich wie dieser Krieg jetzt, also diese Auseinandersetzung, ne? Was heißt das, wenn gibt's Krieg in Europa, ist eine andere Reaktion, aber gibt schon einen Krieg in Syrien, Afghanistan, also Zivilkrieg, andere afrikanische Länder wie die Äthiopien, Kongo und auch in Lateinamerika gibt's ganz viele Erfahrungen von Gewalt, die nicht medial sind. Und wie können wir gemeinsam eine Gesellschaft in Frieden aufbauen? Also die Kultur der Frieden, das ist, was Diaspora auf die Bühne bringen möchten. Und ja, es gibt einfach viel zu erzählen. Also Publikum kann einfach erwarten, ein Stück, die irgendwie revolutionär ist in der Form von wir wollen was anderes, wir wollen Veränderung und wir bringen unsere Körper, unsere Geschichte. Und wir bringen auf jeden Fall die Hoffnung, dass Grenzen, also vor allem Nationalgrenzen, sollen abgeschafft werden.
Und der Durto, wie kam denn das Theateraktion Antagon mit Andurto zusammen?
Also wir haben schon zusammen gearbeitet in anderen europäischen Projekten, Creative Europe, anderen Programmen. Unsere erste Projekte gemeinsam war Context Zones, Performing Arts in Public Spaces. Daher haben wir schon uns kennengelernt. Das war schon wichtig, irgendwie Workshops zueinander zu geben. Aber das war immer so, dass wir haben unsere Stück gespielt und dadurch haben deren Stück gespielt und so. Aber das war kein wirklich Austausch. Wir haben die Gruppe hier mehrmals auf dem Sommerwerft gehabt. irgendwann war wichtig, dass wir irgendwie in die Tiefe gehen können. Und das war auch von Margot Paciotti und Lorenzo Pasquale, die diese Gruppen leiten, auch wichtige Thema, weil in Italien, vor allem Mediterran, das ist wirklich eine Tragödie, die ständig passiert, das sind mehr. Sie wollen seit Jahren ein Stück produzieren oder das thematisieren, aber das war leider keine Möglichkeit oder kein Rahmen, den sie irgendwie diese Thema auf die Bühne bringen können. Als sie sich vorgeschlagen haben, lass uns zusammen machen, lass uns einen Dialog mit der Global zu finden. Und vielleicht steht ein Stück, eine Produktion oder ein Work in Progress danach, in dem wir irgendwie durch diese europäische Projekte mit Erasmus Plus ein breiteres Publikum erreichen können, weil es ein Lernprojekt, ne? Das ist ein Projekt von Erwachsenenbildung. Das heißt, unser Theaterstück hat auch sozusagen diese Ambition, Theater zu zeigen, nicht nur als ein Konsum, ein Entertainment für Menschen, also von dieser Bourgeois-Gesellschaft, aber auch die Möglichkeit, was irgendwie zu lernen. Und lernen in breiterer Kontext, nicht nur lernen von einer pädagogischen konventionell, also wie Theater selbst dekolonial ist in diesen Lernen- und Bildungsprozessen. Ne? Bildung heißt nicht immer in der Schule oder irgendwo eine Institution gehen. Oder wir wollen mit diesem Stück gemeinsam, also hier in Deutschland, aber auch in Rom, das Thema Rassismus in die Grenze, wie ich vorher gesagt habe, ansprechen. Wir fragen immer noch, wie, weil das ist so schwer und das ist auch ein Thema, das nicht einfach ist. Vor allem für uns als Theatergruppe, das war wichtig, zu kommunizieren und auch diese Mapping zu machen. Okay, welchen Standpunkt haben wir als Gruppe, aber auch als Menschen, als KünstlerInnen hier? Ne? Was machen wir? Welcher Hintergrund oder Erfahrung? Was wir entdeckt haben, ist tatsächlich das, wobei wir alle, was andere machen wollen, wir auch ich aus Brasilien, haben wir eigentlich leider die gleichen Bilder, wie Theater läuft. Und das sind so tiefe Mechanismen, die von dieser eurozentrischen Gesellschaft in uns irgendwie operiert und agiert. Und dieses Stück ist eigentlich für uns ein Schritt zum Befreien von unserem Theater, unserer Form neu zu denken und nicht nur Inspiration, aber auch eine andere Form, eine andere Prozesse zu finden, die nicht nur eurozentrische Werte wiederholt.
Kannst du mal einen benennen, so einen eurozentrischen Wert? Also was wäre das denn?
Was wir auf jeden Fall zuerst mal uns befreit haben, war diese Tendenz für Exzellenz und Qualität. Also das ist super eurozentrisch, das ist super sozusagen eine binäre Beziehung, gibt es was Gutes und Schlechtes und ich stehe mich drauf von irgendjemand und das war für uns wichtig. Okay, eine andere Form für uns war, Szenen zu entwickeln, die einen Perspektivwechsel zu bringen und das war für uns die queer-feministische Forschung wichtig und von daher kommen die Trojanerin, also von damals, von dieser Klasse, von Euripides, wie Frauen eine andere Perspektive zum Beispiel zu diesem Thema kriegen, bringen können. Und das war für uns auch wichtig, diese queer-feministische Perspektive zu haben auf unserem Stück, weil Kolonialismus auch irgendwie ein Gender sozusagen Prozesse, ne? In denen sich binär, also der Dispositiv von Binarität operiert. Also ich und die anderen. Wir und ihr. Diese queer, okay, gibt es kein wir und ihr, also wir, was ist denn das denn? Ne? Wie kann man irgendwie diese Prozesse in dieser Transformativität stattfinden? Das war auch für uns wichtig. Also die Kolonialität von Geschlechtern, das ist auch super modern von dieser eurozentrischen Geschichte. Und eine andere Sache war auch tatsächlich bewegen, aus global zu lernen. Und daher habe ich persönlich mit afrodiasporischen Tanzworkshop gearbeitet. Habe ich auch hier in Frankfurt Amelia Osateki gefragt. Sie ist Pädagogin, Choreografin, afroperuanische Frau und hat hier in Frankfurt viel gemacht. Und wir haben gemeinsam so Workshop hier geleitet. Von Anfang an Seite, der Bernhard Bub hat auch viel in Natur gearbeitet. Das ist auch für uns ein Mechanismus außerhalb Gebäude und diese Struktur vom Raum und von Gemütlichkeit zu arbeiten, einfach in Natur gehen und sich inspirieren lassen. ja, gab es einfach viele andere Momente, in denen wir gedacht haben, ja, ist wichtig und ist auch tatsächlich eine gute Strategie, wenn wir nicht in geschlossenen Raum arbeiten. Wir haben zum Beispiel einen Workshop erlebt zum weißen Privileg hier in der Ostbahnhof, in dem wir unterschiedliche Improvisationen und künstlerisches Material entwickelt haben. Und das war für uns auch sehr, sehr, sehr wichtig. Also außerhalb Gebäude mit Tanzen, Bewegung und Lied aus anderen Ländern, aus global zu. Natürlich, die Italiener haben auch viel gebracht von ihrer Perspektive. Also Süditalien, das ist auch so. Innerhalb dieses Landes gibt es auch eine sehr krasse, unterschiedliche Grenzen. Ne? Also Süditalien ist anders als Norditalien. Italien steht in Südeuropa. Innerhalb dieses Kontinents gibt es auch diese unsichtbare Grenzen, die steht. Und wie gesagt, jedes Mal, dass wir getroffen haben, wir haben 4 Treffen gehabt, das war immer wieder wichtig, um einen Beton zu haben, okay, wie geht weit jetzt, ne? Und welche Auseinandersetzung gibt es immer noch und was ist der global zu, diese Fiktion, diese Anekdote, diese Plot, die man damals entwickelt hat in diese Zivilisationsprojekte, diese Kolonialprojekte. Für mich eine sehr, sehr wichtige Projekte, weil wir haben eigentlich durch Tanz und Theater selbst die ganzen Fragen und Konflikt durch unsere Körper, Emotionen und Bilder auf die Bühne gebracht, aber auch in unsere eigenen Projekte, in unsere eigenen Prozesse. Wir haben nicht darüber so viel diskutiert, wir haben eher Trainings gemacht. Wir haben eher irgendwie in Auseinandersetzen sozusagen auf die Bühne und in die Szene gearbeitet und das war wirklich cool.
Konntest du deine Idee jetzt da wiederfinden? Hat sich was erfüllt für dich?
Auf jeden Fall, das muss ich tatsächlich sagen. Und für mich war auch wichtig, dass ich diesen Raum und die Möglichkeit hatte, solche Prozesse mit meiner Gruppe zu gehen. Ich denke, dass Diaspora ist schon ein Thema, die in unserem Alltag sich wiederholt. Und ich freue mich immer, wenn ich irgendwie hier laufen in unserem Studio und ich höre, wie meine Kollegen tanzen und Lied aus anderen Ländern global zu mit solchen Liedern trainiert und proben, wie irgendwie die Gespräche und auch die Wahrnehmung und wie die Position, das ist jetzt weniger naiv und mehr kritisch, also in unserem Prozess als Gruppe und wie wir auf die Bühne das gehabt haben. Das ist, wie du gesagt hast, das ist auch für mich auch etwas, die wir weit weg von dieser Form Theater zu produzieren, als Produkt zu abliefern, also eher als Prozess zu sehen. Das heißt, jedes Mal ist anders und dann kommen immer noch Szene dazu. Und das ist auch unser Style. Wir spielen ein Work in Progress und wir lassen einfach von den Leuten Kritik hören oder Feedbacks oder alles, wo immer. Und wir arbeiten einfach weiter, weil die Meinung von Menschen ist auch Teil von dieser Produktion. Und das ist die Diaspora, das ist Vielfaltigkeit und Diversität. Man kann nicht irgendwie eine Produktion sozusagen abschließen, in Grenzen, in ideologische Grenzen und Visionen. Von daher, wir wollen auf jeden Fall dieses Stück offen lassen, in der Form von, wir spielen jetzt auf den Sommerwerft, als, okay, wir zeigen euch, wir teilen mit euch, was wir gemacht haben, was wir gelernt haben. Dann mal schauen, was kommt danach.
Ja, vielen lieben Dank für das Interview und wünsche dir und deinem Team alles Gute.
Ja, danke schön, Tada.
Ja, und ihr hört hier Radio X und zwar mit der Sendereihe hier Politopia Magazin. Ja, ich kann nur sagen, das waren so die ersten Worte, die Idee von Diaspora, die zeitgenössische Tragödie, die am 5. und 6. August auf der Sommerwerft als Fusion mit Ontaduro aus Rom und Antagon Theater Aktion hier aus Frankfurt stattfinden wird. Ja, ich bin jetzt hier im Studio und Max sitzt mir gegenüber. Max, wie geht's dir denn so jetzt hier? Bist du das erste Mal im Radio?
Ich bin das erste Mal live im Radio auf jeden Fall. Das ist jetzt schon ein bisschen aufregend. Aha, jetzt gehe ich noch näher ans Mikro. Ja, aber ich freue mich. Ich bin froh. Ich freue mich, über das Thema sprechen zu können mit dir.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen, wo kommst du her? Wie bist du eigentlich zur Antagon-Theater-Aktion gekommen? Du bist selber in der Diaspora, eine zeitgenössische Tragödie, als Schauspieler mit tätig. Erzähl mir doch mal ein bisschen, warum interessiert dich überhaupt die Schauspielerei?
Die Schauspielerei. Ja, mein Weg zum Theater kam so ein bisschen von hinten sozusagen, durch die Hintertür. Mein Thema war bis vor einigen Jahren und ist es bis zu einem gewissen Grad immer noch Bildung und Pädagogik. Ich habe eine Zeit lang studiert, auf Lehramt auch, Fremdsprachen und habe dann angefangen nach einer Zeit nach anderen Formen zu suchen, Bildungsarbeit zu machen und mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen auf ihrem Lernweg weiterzuhelfen. Mhm. Und habe dabei verschiedene Sachen ausprobiert und bin dann irgendwann zum Theater gekommen, über Theaterpädagogik an sich, als ursprünglich eben einfach als Werkzeug für pädagogische Arbeit, für Bildungsarbeit, weil ich gemerkt habe, in eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, in Workshops, was das mit mir macht. Also wie kraftvoll dieses Werkzeug Theater ist, was es verändern kann.
Allerdings.
An Menschen, genau.
Sehr innovativ, und, Theater.
Ja. Und auf diesem Weg habe ich Spaß im Spiel gefunden und bin dann eben gelandet bei Antagon Theateraktion.
Du bist jetzt, wie wir vorhin gesagt haben, seit anderthalb Jahren auch in diesem ganzen Prozess des Stücks Diaspora. Erzähl mir doch mal ein bisschen, was hat dich denn jetzt erstmal da drinnen bewegt, da mitzuwirken? War das irgendwie jetzt der Bildungsauftrag, den vorhin Barbara auch erwähnt hat in dem Interview?
Naja gut, was mich bewegt hat, mitzuwirken jetzt generell bei Antagon, ist einfach die viele Gründe. aber sehr wichtiger Grund ist der politische Anspruch an die Theaterarbeit, der bei Antagon sehr stark im Vordergrund steht. Genau, eben die Idee, Theater nicht nur als Unterhaltung zu machen, sondern immer mit dem Fokus Fragen zu stellen und andere Visionen, andere Sichtweisen auch lebendig werden zu lassen, die für die das Theater einfach eine sehr kraftvolle Waffe, wenn man so will, ist, um ja auch Utopien zu zeichnen und das zu zeigen, was im Jetzt falsch läuft und damit Menschen zu berühren und in Dialog zu treten und gemeinsam an Fragen zu arbeiten.
Ja. Ihr seid ja dann tatsächlich in einen Dialog getreten, indem ihr euch mit der italienischen Theatergruppe Ontaduro zusammengetan habt. Kannst du mir mal ein bisschen erzählen, wie habt ihr gestartet? Wie habt ihr angefangen? Welche Fragen habt ihr gestellt? Und wie ist die Arbeit denn vorangekommen?
Ja, also das Ganze ist ja das hat Barbara eben schon erwähnt, im Zuge von eines Erasmus-Projekts eigentlich entstanden, eines Forschungsprojekts, wenn man so will. Und wir haben im Verlauf dieses Projekts, das im Frühjahr 2020 dann so richtig angefangen hat mit den ersten Treffen, haben wir immer wieder Zeit gehabt, in Kontakt zu kommen und dann gemeinsam zu proben und zu forschen. Wir haben zunächst angefangen eben da 2020, zwei Wochen hier in Frankfurt bei uns auf dem Gelände. Und dann später im Jahr sind wir nach Italien gefahren, haben dort zwei Wochen weiter geforscht, improvisiert, Material generiert. Und jetzt in den letzten Arbeitsphasen 2022.
Ja.
Genau.
Ja.
2022, da wurde die Arbeit dann zielorientierter langsam und wir haben angefangen, wirklich an der Produktion, am Stück an sich zu arbeiten, zu proben und Szenen zu entwickeln. Und,
Proben, wenn die Zuhörerinnen da draußen sich vorstellen, wie ist denn das mit den Proben? Man kommt an und man tauscht sich dann aus oder stellt erstmal eine Frage im Raum. Wie hat denn die Arbeit angefangen? Also wie kommt ihr in Prozess?
Ja. Also wir haben angefangen damals vor anderthalb Jahren eigentlich sehr, sehr offen, sehr sehr frei von der Zielsetzung, wir müssen jetzt ein Stück produzieren. Also es war wirklich als Forschungs-, als Research-Prozess angelegt, eben zu diesen Themen, Migration, Rassismus und ja, wie der Untertitel des Projekts auch sagt, Dance and Theater in Dialogue with the Global South. Mhm. Und dann haben wir eben nach Form dieses Dialogs gesucht. Und das ist dann bei uns, oder jetzt in diesem Projekt war es so, dass wir versucht haben, uns auch viel einfach Impulse zu suchen von außen. Wir haben viel Workshops gehabt mit externen, ja, Experten in dem, was sie tun. Und haben unter anderem, Barbara hatte auch schon ein paar Sachen erwähnt, um versucht, uns auseinanderzusetzen mit verschiedenen kulturellen Praktiken, die jetzt nicht unbedingt, also keine klassische Theaterarbeit sind. Wir haben zum Beispiel uns mit Capoeira Angola beschäftigt, mit Festejo, das ist ein afro-peruanischer Tanz, eine Tanzform, oder eben auch afro-brasilianischer Tanz. Also verschiedene Kulturformen, alles im Bereich Bewegung eben, weil das ist eben die Arbeit, die wir machen, das, was uns interessiert, Bewegung und Musik dann natürlich auch. Ja, Formen, kulturelle Praktiken des globalen Südens auch, aber vor allem Formen, die in irgendeiner Weise verwurzelt sind und zu einer Kultur dazugehören. Mhm. Und dadurch einen Perspektivwechsel anzuregen bei uns und neue Erfahrungen zu schaffen und über das Körperliche, die Art, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu bewegen, Bewegungsformen zu erfahren, die eine lange Tradition haben, die verwurzelt sind in einer bestimmten Gesellschaft, ja, die Möglichkeit zu schaffen, auch herauszutreten aus dem, was ich kenne, was ich gewohnt bin in meinem westlichen Umfeld und ja.
Wenn ich jetzt mal bei Diaspora bleibe, also ich habe vorhin in unserem Vorgespräch tatsächlich gesagt, dass ich das so ein bisschen ambivalent finde. Also Diaspora ist sowohl positiv, wie ihr damit auch gearbeitet habt, verstanden, aber auch gleichzeitig gibt es eine Diaspora, die vielleicht etwas einen negativen Touch hat. Das hat so ein bisschen was von Multi irgendwas, ja, ich will es jetzt gar nicht national nennen oder international, sondern es hat so eine Fusion und Diaspora hat tatsächlich auch ein Leid hinter sich gebracht, um einem bestimmten Punkt zu gelangen, zu sagen, okay, jetzt bin ich hier an dem Punkt. Wie verstehst du denn diesen Begriff Diaspora?
Hm. Ja, das ist vielleicht gut, den nochmal anzusprechen. Ich glaube, es gibt da auch ganz verschiedene Lesarten. Und vor allem ist er, glaube ich, auch bei uns in Deutschland, wenn man den Begriff hört, dann ist er erstmal konnotiert mit der jüdischen Diaspora. Eben das, ja, jüdische Volk ohne Heimatland. Und das ist auch das, was für mich der Begriff bedeutet, liegt nah dran am Exil vielleicht. Also eben diesen Zustand oder auch der Zustand oder die Bevölkerungsgruppen Menschen, die vertrieben wurden, die freiwillig oder unfreiwillig nicht mehr dort leben, wo sie vielleicht ursprünglich beheimatet sind oder waren. Mhm. Dann sagt man, sie leben in der Diaspora. Mhm. So, das ist jetzt mein Verständnis von dem Begriff. Ja.
Mhm. Und also altgriechisch heißt es jetzt hier Zerstreuung oder Verstreutheit, was ich auch sehr interessant finde, dass man erstmal in so ein Chaos gerät, um dann irgendwie sich zu sammeln. Aber Diaspora ist ja Zerstreuung. Mhm. Ist vielleicht auch so ein Bild der Gesellschaft, die jetzt draußen auch so vielleicht auch etwas, ja, keine Ziele hat, ist vielleicht nicht wirklich klar in ihren Definitionen, aber bezeichnet tatsächlich Diaspora auch eine Existenz religiöser, was du gerade angesprochen hast, natürlich auch nationaler, aber auch kultureller und ethnischer Gemeinschaften in unterschiedlichen Formen. Mhm. Wenn ich das jetzt so in Italienisch und Deutsch mal so nehme, wie habt ihr denn überhaupt kommuniziert? Wahrscheinlich in Englisch.
Ja, viel.
Viel.
Viel auf Englisch. Ja. Zwischendurch auch immer wieder auf Italienisch. Also es gibt viele, viele bei uns in der Gruppe, die Italienisch zumindest verstehen in Grundlagen. Und genau, dann die einen die einen mit den anderen so und die anderen mit den einen wiederum auf der nächsten Sprache. Und ja, das ist aber auch, was wir gewohnt sind in unserer Arbeit, weil wir in der Gruppe auch viele verschiedene Nationalitäten schon haben. Genau. Und das ist auch was, was immer wieder zu Missverständnissen führt, aber auch einen großen Reichtum birgt, diese Arbeit mit verschiedenen Sprachen und mit einer gemeinsamen Kommunikationssprache, die bei beiden Parteien nicht die Muttersprache ist. Man kommt dann immer wieder in den Austausch und vergleicht irgendwie Redensarten und erklärt sich gegenseitig. Ja, ein bisschen die eigene Art, die Welt auch zu betrachten durch die eigene Sprache. Und das ist was sehr Spannendes.
Ja, die Barbara hat es nämlich erwähnt, also es gab kaum viel Sprache, sondern man ging immer wieder in Prozesse rein. Also man hat dann nicht so ausgetauscht, du jetzt, wir machen jetzt mal Afro am Tanz oder einen argentinischen Supertanz und da geht's rechts, links, hoch, runter und so, sondern tatsächlich einfach mal diese Körpersprache zu nutzen, um gemeinsam sich zu finden oder zu suchen gemeinsam oder tatsächlich dann auch in so eine Fusion oder in irgendeine Entwicklung reinzukommen.
Ja, ja, also der Anspruch des Projekts war ja, oder ein Anspruch war vor allem auch diese Thematik von Kolonialismus, von Rassismus, von Diaspora rauszuholen aus dem Kontext, wo sie normalerweise verhandelt werden, nämlich aus dem akademischen Kontext, aus dem schriftlichen. Und das Ganze auf eine Ebene zu holen, die vielleicht ein bisschen universeller verständlich ist und die auch Menschen auf einer anderen Ebene berühren kann. Und in dem Sinne war unsere Arbeit vor allem eine körperliche. Eben verschiedene Bewegungsformen auszuprobieren und darüber in Kontakt miteinander zu geraten. Und dabei machen wir eigentlich immer wieder die Erfahrung in unserer Theaterarbeit, immer wieder, wenn wir an Themen arbeiten, nicht nur bei diesem, dass es da eine Sprache gibt oder eben gibt ja ganz viele verschiedene Bewegungssprachen, dass die ziemlich universell sind und oft einen Dialog und einen Austausch erlauben, der über Sprache so nicht möglich ist oder viel länger dauert.
Auch interessant, ja. Wenn ich dich jetzt mal ganz persönlich frage, gab es für dich irgendwie Momente, wo du gesagt hast, wow, da bin ich gerade angekommen, das hat irgendwie mich gefesselt oder es hat mich mitgenommen oder ich habe irgendeine wunderbare Körpererfahrung erfahren dürfen. Gab es da Momente für dich in dieser Form?
Ja. Also es gab sehr viele spannende, für mich auch wahnsinnig lehrreiche Momente in diesem Prozess, den wir da hatten und auch mir immer wieder an Grenzen gekommen. Ich glaube, eine Sache, die mich sehr berührt hat auch, war ein Workshop, den wir in der ersten Arbeitsphase gemacht haben zum Thema Critical Whiteness. War das Ausgangsthema und da haben wir zusammen einen Ausschnitt aus einem Buch gelesen, Exit Racism von Tupoka Ogette. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein sehr spannendes Buch. Und wir haben eben mit diesem Text gearbeitet und das dann auf unsere Arbeitsebene übersetzt, nämlich in Bewegung und in Choreografie. Und dann war der nächste Schritt, damit rauszugehen in die Stadt, also in den öffentlichen Raum, wie wir das ja immer wieder versuchen mit dem Theater, was wir machen. Und diese Bewegung, die Choreografien, die wir da erarbeitet haben, in den öffentlichen Raum zu bringen. Und ganz konkret hier in Frankfurt, in der Gegend um den Ostbahnhof, was eine sehr, sehr spannende Gegend ist, mit sehr starken Gegensätzen. In der einen Ecke liegt jemand auf der Parkbank und schläft und direkt daneben ist das schicke Luxushotel, so. Und da haben wir viel, also ganz banal, einfach durch diese Art mit dem Thema da zu sein und dann die Bewegung in den Raum zu bringen und dort darzustellen, ist mir sehr stark bewusst geworden, wie viele Grenzen es eigentlich gibt in der Stadt, die uns umgibt, wie viel Ausschluss da auch passiert. Also und wie in ganz konkreten kleinen Situationen sich bestimmte Strukturen von Unterdrückung, von Rassismus zeigen. Also da gab es einen Moment, wo eine Person, eine Kollegin eine Szene gespielt hat, eben dort vor so einem Luxushotel. Und da sah sie aus wie eine Bettlerin im Grunde, lag auf dem Boden und dann kam jemand und hat sie gefragt, Entschuldigung, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Das war eigentlich ganz nett. Und dann haben wir aber im Nachgespräch dann gedacht, ja, was wäre denn jetzt gewesen, wenn sie eben nicht weiß und gut angezogen gewesen wäre, sondern vielleicht einen anderen Eindruck gemacht hätte. Und an diesen ganz kleinen, also banalen Situationen eigentlich, habe ich sehr stark angefangen zu reflektieren, wie viel Grenzen es eigentlich gibt, die wir sonst gar nicht so sehen. Ja.
Mhm. Interessant. Also tatsächlich gab es ja mal so ein paar Kleinfilme, wo tatsächlich ein Kind entführt wird, aber natürlich inszeniert. Und man hat es vor Menschen gemacht, dieses Kind gepackt, irgendwie in den Hof und weg. Und die meisten haben sich gar nicht drum geschert. Mhm. Die haben das, obwohl das Kind schrie und nein, Hilfe, dachten wahrscheinlich die Passantinnen, das ist der Vater oder das ist die Mutter, die macht das dann schon mit dem Kind. Mhm. Aber die kamen gar nicht auf die Idee, dass dieses Kind entführt wird von einem ganz fremden Menschen. Hat mich persönlich auch sehr betroffen, wo ich dachte, wenn es mir so egal ist, ob da ein Kind schreit, ja, also ob das jetzt der Vater ist. Ich meine, hätte ja auch der Vater sein können, aber den hätte ich ja auch ansprechen können. Mhm. Also, dass man die Erziehung tatsächlich so überlässt, ach, du machst das schon, aber die Erziehung braucht eigentlich viel mehr. Sie braucht dich, sie braucht noch 15 andere Personen und noch die Großeltern und die Tanten und die Onkels, damit dieses Kind einfach diese Vielfalt an Meinungen braucht. Das jetzt nochmal so als kleines Bild. Also ich denke, das ist ein guter Ansatz gewesen, wo man sagt, wäre sie jetzt schwarz gewesen? Eine farbige oder eine zerlumpte weiße Frau. Ja. Wie wären wir damit umgegangen? Ja. Ja. Ich bin an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass wenn sich da mehrere Gruppen jeglicher Art in so einen Prozess reinbringen würden, dass es eine sehr große Bereicherung für alle wäre. Ist sehr zeitaufwendig. Man kann das nicht immer machen. Mhm. Vorhin hast du die Pädagogik angesprochen, auch Lehramt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, vielleicht in Zukunft mal mit Kindern zu arbeiten, hat sich denn dein Lehrer Gehirn etwas vielleicht eingeweicht oder ist der auf einem anderen Punkt? Würdest du jetzt ganz anders auf die Kinder zugehen oder auf die Erwachsenen, mit denen du dann pädagogisch arbeitest? Passiert etwas mit dir in diesen Prozessen?
Ja, es passiert ganz schön viel auf jeden Fall in diesen Prozessen. Mhm. Und gleichzeitig bin ich ja trotzdem immer noch der... wenn ich so Erfahrungen mache und solche, einfach was erlebe in diesem geschützten Raum, den wir uns schaffen in dieser Theaterarbeit, dann mache ich da eine Erfahrung und bin nachher auch ein bisschen eine andere Person. Und gleichzeitig bin ich aber immer noch auch der gleiche Max mit meinem Hintergrund, eben weiß, aus Deutschland, hier irgendwie behütet aufgewachsen. Genau. Mhm. Und deswegen ist immer noch die für mich eine sehr große Frage, wie geht es, diese Themen, die wir im Stück auch haben, zu behandeln. Mhm. Und auf eine Art und Weise, die respektvoll ist und wo wir nicht uns nicht einbilden, etwas zu lehren, also dass wir nicht anfangen zu pädagogisieren.
Besserwisserisch.
Ja, das ist so wie, ja.
Ja, ja.
Also ganz einfach so Fragen von Repräsentanz, die mich jetzt in diesem Stück sehr viel beschäftigt haben, weil wir ganz konkret ja auch referieren auf auf Bilder von Situationen von Migration im Mittelmeer, wo genau Menschen, die diese Erfahrung machen, einfach schwarze Menschen sind. Mhm. Und wie können wir diese Geschichten darstellen als Ensemble, dass eine große Mehrheit eben weiß ist und nicht diese Erfahrung gemacht hat. Mhm. Und das, also ich glaube, dass das Theater da viel ja. geben kann, viel ein kraftvolles Werkzeug ist, da so auch solche Geschichten zu erzählen. Mhm. Weil sonst, eben wenn es nicht geht, dann kann ich ja nur noch biografisches Theater machen. Mhm. Also ich glaube schon, dass es geht, aber es ist eine feine Linie, auf der wir uns da bewegen, mit viel Vorsicht. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, dieses Stück immer noch so zu verstehen, dass es kein fertiges Produkt ist, das ist unsere Message jetzt, die wir an euch haben, sondern das Ganze auch verstehen, vor allem als eine Frage und als Eröffnung von einem Dialograum. Und in dem Sinn sind wir auch sehr, sehr angewiesen, auch immer noch auf Feedback. Also wir sind sehr gespannt auf die Premiere, die wir jetzt haben, auf der Sommerwerft. Und freuen uns darauf, auch dann danach in den Austausch zu gehen mit dem Publikum und zu schauen, was sehen denn eigentlich die Menschen?
Ja. Ja, dann würde ich tatsächlich gerade mal so ein bisschen in das Stück rein. Also es ist ein ganz kleines Ding, was ich euch hier vorspielen werde, damit ihr so ein bisschen zumindest die Musik im Ohr habt. Reconnect, Dance and Theater in Dialogue with the Global South. Ja, das war jetzt so ein kleiner Ausschnitt aus Diaspora, eine zeitgenössische Tragödie. Und die Premiere ist tatsächlich jetzt am 5. Freitag, den 5. August und die zweite Show dann am 6. Samstag August. Wann ist denn die Premiere? Wie ist es denn bei Antrag immer, wenn es dunkel wird oder so? Ne?
Genau, wir sind ja auf der Sommerwerft und auch generell, wenn wir spielen, immer darauf angewiesen zu warten, bis die Sonne auch untergegangen ist, damit es dunkel ist. Und wir können leider nicht einfach den Vorhang aufmachen und die perfekten Lichtverhältnisse sind da. Deswegen spielen wir um 21:45 am Freitag und am Samstag genauso die gleiche Zeit.
Wie lang geht das Stück?
Das Stück geht ein bisschen über eine Stunde im Moment. Genau. Okay. Ich sag im Moment, weil wir jetzt eine Premiere haben und gleichzeitig, wie ich jetzt schon gesagt habe, das Ganze immer noch als Work in Progress auch verstehen und wahrscheinlich im nächsten Jahr auch weiterarbeiten werden daran. Und
dann, die Premiere ist auch immer ein bisschen länger, ne, weil alle aufgeregt sind und so. Und dann dauert sie mindestens 5-7 Minuten länger.
Ja.
Wir haben gerade auch Musik gehört in dem Stück. Wer spielt Musik? Wer ist da als Musiker in der Gruppe?
Ja. Also das sind unsere hauseigenen Musiker sozusagen aus dem Antagon-Ensemble. Mhm. Und da haben wir Ruben Wielsch und Bobby Packham, Bernhard Bub als Musiker und ein Kollege noch von Ondadurto Teatro aus Rom, Dario, den Nachnamen weiß ich jetzt gerade gar nicht, spielt mit. Und die haben eine sehr schöne, sehr feine Musik auch immer wieder entwickelt, die ich mag sie sehr.
Ja, dann apropos Musik, ich würde jetzt tatsächlich einen kleinen Musikbeitrag dazu geben und gleich komme ich zum Ende. Wir sind nicht so weit davon und jetzt gibt's einen Song von Jansen aus Hamburg und sie hat den Song Menschsein. Apropos Menschsein, interessant fand ich jetzt nochmal die Frage an dich zu stellen, was erwartet uns denn jetzt wirklich an diesem besagten Freitag? Gibt es da etwas, wo du sagst, wow, da bin ich selber gespannt und vielleicht ist es auch etwas, was du nicht so gerne machst?
Ja, also erwarten kann man auf jeden Fall erstmal ein Stück aus physischem Theater, Tanz und Live-Musik. Viele verschiedene Elemente, die da zusammenkommen. Und aber natürlich auch entsprechend dem Inhalt des Stücks auch Szenen und Bilder, die drastisch sind vielleicht und die auch berühren. Und das ist was
denn?
Das hat uns viel beschäftigt im Prozess jetzt auch und gerade nachdem wir die Generalprobe gespielt hatten, weil wir viel Szenen auch drin haben, einfach von Krieg, von Gewalt, von Leid und Unterdrückung und auch eine Vergewaltigungsszene unter anderem, die ja einfach sehr explizite Szenen sind, die wir zwar alle irgendwie in der einen oder anderen Form kennen aus den Medien, aus Filmen und so weiter, aber die dann im Theater in dieser ein bisschen näheren Form dann noch stärker wirken können manchmal. Und ja,
dann bin ich mal gespannt. Also so eine Vergewaltigungsszene ist schon nicht einfach zu spielen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann schon ausarten. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Max, für deine Worte, für deine Erfahrung, die du jetzt hier auch mitgebracht hast über die Diaspora. Liebe Grüße an das Team und wir sind gespannt auf den Premiere-Tag, den 5. August auf der Sommerwerft, 21.45 Uhr und dann am Samstag für diejenigen, die nicht zur Premiere kommen können. Freuen sich natürlich die Schauspieler, dass ihr auch einen Tag später kommt. Ja, das jetzt erstmal. Vielen lieben Dank. Ich habe jetzt noch einen kleinen Beitrag und zwar geht es gleiche Rechte im Mutterschutz für selbstständige Schwangere. Wie ihr auch wisst, sind in den Medien oder in Medienproduktionen Schauspieler, eigentlich alle Art von Künstler immer wieder Selbstständige. Und ja, was passiert denn, wenn sie schwanger werden? Dann können sie auch nicht mehr arbeiten, dann sind sie nicht selbstständig. Und wie funktioniert das? Da gibt es jetzt eine Petition, die läuft jetzt seit Mai diesen Jahres und mein Kollege Thorsten hat jetzt diesen Beitrag hier mit mir geteilt und den könnt ihr jetzt hören. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt die Sendung natürlich immer auf politopiamagazin.de nachhören, aber morgen, den Donnerstag, gibt es natürlich auch eine Wiederholung. Und wir wünschen euch nochmal einen schönen Sommer. Ciao.
Tschüss.
Einige Schwangere in Deutschland einen wirklich unzureichenden Mutterschutz haben.
Johanna Röh hat sich mit einer Online-Petition an den Bundestag gewandt, um der Forderung nach einem besseren Mutterschutz für selbstständige Frauen Nachdruck zu verleihen. Die Petition hatte innerhalb weniger Stunden das Quorum von 50.000 Stimmen überschritten und wird nun im Petitionsausschuss des Bundestages behandelt. Sie sieht in eigener Erfahrung deutliche Nachteile und Regelungslücken der derzeitigen Gesetzeslage für freie Mitarbeiterinnen, zum Beispiel in den Medien, in der Kreativ- und Kulturwirtschaft.
Also es fängt an bei den Fragen nach dem Beschäftigungsverbot in unterschiedlichen Branchen, das es ja so für Selbstständige auch nicht gibt. Und die Mutterschutzleistungen, die liegen weit hinter dem, was man zum Leben wirklich braucht.
Gerade in den kreativen und innovativen Branchen ist die Kapitaldecke nicht allzu hoch. Und schnell ist das eigene Geld dann auch verbraucht.
Es ist so, dass gerade in Bereichen, in denen eben viel investiert werden muss, oft auch sowieso ja wenig Kapital da ist und noch wenig verdient wird. Und eine Schwangerschaft ist dann besonders problematisch, weil eben die Betriebskosten weiterlaufen. Also in der Tischlerei, in der Branche, in der ich bin, ist das zum Beispiel ganz gravierend.
Johanna Röh hat ja auch eine ganz konkrete Forderung, die Gleichberechtigung zwischen männlichen und weiblichen Selbstständigen zu verbessern.
Also für uns ist es wichtig, dass eine Person schwanger werden kann und dadurch keine finanziellen Nachteile hat. Und das ist derzeit eben für die Selbstständigen überhaupt nicht so.
Europäische Länder wie zum Beispiel Österreich gehen hierfür sorglicher um. Dieses wünscht sich Johanna Röh auch für Deutschland.
Also in Österreich ist es so, dass eine Schwangere eine Betriebshilfe beantragen kann. Das ist bei uns leider nur in der Landwirtschaft so. Es ist gleichzeitig, wenn diese Betriebshilfe, also wenn das nicht sinnvoll ist, weil der Betrieb zu stark spezialisiert ist oder die Schwangere eben nicht ersetzt werden kann, kann man dort Geldleistungen beantragen, die eben helfen, diese Lücke zu füllen.
Dass Johanna Röh mit ihren Sorgen nicht alleine dasteht, hat diese Petition bereits bewiesen. Nachdem diese viral ging in den sozialen Medien, haben über 111.000 Unterstützerinnen diese Petition unterzeichnet. Nach der Sommerpause geht die Petition in den Geschäftsgang des Deutschen Bundestages und wird dort beraten.